Da saß zum Beispiel eine junge Frau, die bestimmt noch keine 22 Jahre zählte, in einem kleinen, gut geschnittenen und perfekt sitzenden schwarzen Kostüm, dem man dennoch ansah, dass es schon 100-mal frisch aufgebügelt worden war. Ein merkwürdig müdes, angespanntes Gesicht. Sie hatte ein Skizzenbuch neben sich liegen und mitten unter Leuten, die Aperitifs zu 10 Francs schlürften, trank sie ein Glas Milch und aß ein Hörnchen. Und das um 1 Uhr mittags. Es musste ihre einzige Mahlzeit sein. Sie nutzte die Gelegenheit, um eine russische Zeitung zu lesen, die für die Gäste des Hauses bereit lag. Sie hörte nichts. Sie sah nichts. Gemächlich knabberte sie an ihrem Hörnchen, trank bisweilen einen Schluck Milch, ohne die Gesellschaft zu beachten, die am gleichen Tisch saß und bei ihrem 4. Cocktail angelangt war. Nicht weniger auffallend war ein Mann, dessen Haarschopf allein schon alle Blicke auf sich ziehen musste. Sein Haar war rot, kraus und ungewöhnlich lang. Er trug einen dunkel glänzenden, abgewetzten Anzug und ein blaues Hemd ohne Krawatte, dessen Kragen weit offen stand. Er saß im hintersten Winkel der Bar, wie ein alter Stammgast, den niemand zu stören wagte, und löffelte ein Joghurt. Hatte auch er nur 5 Francs in der Tasche? Woher kam er? Wohin ging er? Und wie verschaffte er sich die paar Sous für dieses Joghurt, das vermutlich seine einzige Mahlzeit am Tag war? Er hatte feurige Augen, wie die Russin, und faltige Lider, aber einen ungemein verächtlichen, hochmütigen Ausdruck im Gesicht. Niemand trat zu ihm an den Tisch. Niemand reichte ihm die Hand. Niemand richtete das Wort an ihn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Literaturermittlerin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lynn Leisner und mir gegenüber sitzt Jelena Wolitschelbusch.
Genau.
Hallo, liebe Jelena.
Hallo, Lynn. Hallo, Lynn.
Wir haben ja gerade einen Auszug gehört. Vielen lieben Dank auch an unseren guten Freund Andreas Kolbe, der diesen Text so fantastisch eingelesen hat für uns. Ich bin mir nicht sicher, ob man gleich erkennt, um was es sich da handelt. Aber wenn ich jetzt sage, den Titel, werden einige vielleicht sagen, ach ja. Und zwar war das ein Auszug aus dem Werk Maigret kämpft um den Kopf eines Mannes.
Genau. Georges Simenon.
Georges Simenon, der Schöpfer von Maigret.
Von Inspektor Maigret, genau.
Wenn du Georges Simenon hörst, Jelena, was geht dir dann sofort durch den, neben Maigret natürlich?
Naja, meine erste Assoziation wäre eigentlich mein Vater. Ne? Also der war ein großer Fan von Georges Simenon und Inspektor Maigret. Ich bin 1960 geboren, das heißt eben, das mussten späte 60er, frühe 70er Jahre gewesen sein. Und mein Vater war ein ganz großer Fan von Paris und überhaupt diese Pariser Milieu, Arbeitermilieu, und auch kannte auch die Stadt sehr innen und auswendig und sehr gut. Und natürlich Quai d'Orfay und Inspektor Maigret waren immer irgendwie da und dabei. Und die Bücher, ich erinnere mich, dass die Bücher sich neben seinem Schlafbett eben gestapelt haben. Und natürlich, sobald ich es konnte, habe ich auch angefangen, eben Inspektor Maigret zu lesen. Und ich glaube, dass daher auch meine Zuneigung eigentlich zu Krimiromanen herrührt. Also ich lese sehr gerne Krimis, immer noch heute. Und dann hauptsächlich diese klassischen Krimis oder sagen wir nicht diese Hardboil-Krimis, amerikanische, so
wo... Wo es richtig blutig zugeht.
Genau, sondern immer diese Rätsel und diese so Mysterien und sowas. Und ich glaube, dass unter allen diesen Romanen, natürlich Agatha Christie und Conan Doyle, und, ne, Also Georges Simenon eine herausragende Rolle bei mir gespielt hat.
Der auch den Kriminalroman auf seine Art und Weise auch geprägt hat, muss man sagen. Also einen ganz großen Einfluss auch hatte. Und das werdet ihr auf jeden Fall heute auch erfahren. So ein bisschen auch so in die Geschichte der Kriminalliteratur wollen wir auf jeden Fall auch eintauchen. Ja. Und man muss sagen, Georges Simenon war ein herausragender Mann. Schon deswegen, der gehört wirklich mit einer zu den meistgelesenen, meistübersetzten Schriftstellern. Also auf der ganzen Welt auch. Und er war auch, nicht nur, dass er auch wirklich tolle Sachen geschrieben hat, die einen auch in den Bann ziehen. Also man kommt schwer los von den Werken, von den Büchern. Da sprechen wir natürlich auch nochmal drüber. Und er hat auch wirklich viel geackert. Also jemand, der über 100, also fast 200 Romane geschrieben hat, plus noch ganz, ganz viel andere, also richtige Romane. Das Wort richtige Romane oder Semi-Roman oder Semi-Literatur, das sind auch noch so ein bisschen ein paar Worte, die heute eine große Rolle spielen werden. Also er war ein unglaublicher Vielschreiber.
Genau, er war Skriboman, nicht nur Vielschreiber, er war wirklich Skriboman. Also seine schreiberische Errungenschaften sind wirklich unglaublich. Also ich habe ein paar Daten herausgesucht und herausgefunden. Also er hat um 400 Romane geschrieben, 200 unter seinem Namen, genau. Georges Simenon, aber zahlreiche unter Pseudonymen, die er sich immer zugelegt hat. Und man sagt, dass im Laufe seines Lebens er rund um 500 Millionen Exemplare Bücher verkauft hat, was natürlich ihm auch ein sehr angenehmes und sehr luxuriöses Leben eben ermöglicht hat.
Unglaublich, genau, also die 400, weil was ich nicht mitgezählt habe, er hat auch ganz viele Groschenromane geschrieben. Genau, ja, also genau. Er war wirklich auch ein Meister der Trivialliteratur und das ist vielleicht auch das Spannende bei ihm, weil es gibt, in Frankreich ist er bekannt oder unter dem Le Cas Simenon, also der Fall Simenon und das geht nämlich darum, dass er ein Vielschreiber war, viele, viele Fans auf der ganzen Welt hatten, aber in der sozusagen immer etwas kritisiert wurde, schreibt er wirklich echte Literatur.
Ja, weil das ist eine, ich meine, wir sprechen über, wann hat er angefangen mit Maigret? Ich glaube 31.
Genau,
oder
in den 30er Jahren.
Genau, ja. 30er. Der ist 1903 geboren, der hat sehr früh angefangen eben zu schreiben, weil er damit auch sein, also das Geld verdient hat. Und mit Maigret hat er schon in den 30er Jahren begonnen. Da hat er schon die Figur eigentlich, konzipiert und kreiert. Und das ist die Zeit, wo wir, natürlich haben wir schon Conan Doyle und Agatha Christie und wir wissen auch schon, dass Edgar Allan Poe und auch unser E.T.A. Hoffmann eben mit so Formen oder frühen Formen der Kriminalliteratur oder Kriminalroman gespielt haben und experimentiert haben. Aber ich glaube, dass wenn wir über Kriminalroman und Trivialliteratur sprechen, dann sprechen wir eigentlich über die Literatur des 20. Jahrhunderts. Wobei man muss eben auch bedenken, dass diese ganze Begriffe Trivialliteratur, Groschenroman, Giallo, wie das Italiener genannt haben, oder dass das alles Begriffe sind, die aus der modernen Zeit herrühren, also aus der Zeit, wo das Buch praktisch auch ein
Massenphänomen wurde.
Ne? Und aber dass diese Idee von Straßenliteratur, wie das man früher nannte, oder Volksliteratur eigentlich, viel früher existierte und sehr ähnliche eigentlich Aufbauformen hatte. Darüber können wir dann entweder nebenbei, also in heutige Folge, was erzählen oder vielleicht irgendwann mal wirklich nur darüber sprechen, ne, was auch interessant wäre.
Die Frage ist ja, ist das jetzt weniger wert, die sogenannte Trivialliteratur?
Nein, oder nicht? Ich glaube, das ist das.
Das sind auch Zuschreibungen und da würde ich mich auch nie da irgendwie in einer Art und Weise dazu verleiten lassen, etwas als weniger gut, was ist auch gut zu betrachten. Also wenn wir das sprechen, auch gerade weil Simenon viel kritisiert auch wurde, dann ist das wirklich immer auch, wie er wahrgenommen wurde von Fachkritikern oder in der Presse etc. Das ist, wie gesagt, ich würde mich nie erheben, irgendwas als gut, schlecht oder zu sagen, das ist keine Literatur. Das ist auch nicht unsere Aufgabe hier.
Nein, aber wie du das ja schon gesagt hast, das ist wirklich, glaube ich, wahr, dass er mit seinem Maigret und dieser sehr langen Reihe, ich glaube, da gibt es irgendwie über 70 Folgen und mehrere auch Erzählungen, wo Maigret wirklich eine tragende Rolle spielt, dass er überhaupt mit seiner Arbeit und seinem Werk dazu beigetragen hat, modernen Kriminalroman auch so zu formen und zu charakterisieren. Und natürlich gibt es jetzt unterschiedliche Ausrichtungen, die wir auch erkennen können. Wir können das auch typologisieren. Aber da hat er wirklich eine ganz entscheidende Arbeit geleistet.
Und auch immer mit so ein bisschen sozialkritischen Aspekten auf jeden Fall. Und was bei ihm auch interessant ist, er hatte sich so als Ziel gesetzt, diesen L'homme nu, also den nackten Menschen darzustellen. Mhm. Und wie er dazu kam, wollen wir ein bisschen in seine Biografie eintauchen und dann kommen wir bestimmt auch nochmal auf Maigret zu sprechen und auch aus seinen anderen Romane und wie er auch nochmal wahrgenommen wurde in der Literaturszene.
Sehr gerne, aber da überlasse ich dir die Leitung wie immer und spiele die zweite Geige sehr gerne.
Gut, dann fideliere ich mir jetzt mal los. Du hast ja schon gesagt, er ist geboren am 12.02.1903 und er war Belgier. Er ist in Belgien geboren, in Lüttich. Und es gibt so eine kleine Episode gleich zu Beginn seines Lebens, weil man sagt, dass er eigentlich am Freitag, den 13.02. geboren wurde. Aber seine Mutter fand das gar nicht so gut. Freitag, der 13., bei allen bekannt, ist ein Unglückstag. Und somit veranlasste sie dann den Vater von Simenon, als er dann zum Standesamt gegangen ist, doch zu sagen, er sei am 12.02. geboren, nicht am 13.02. Das ist schon mal eine nette Geschichte, mit der Simenon auf die Welt kullert kam. Sein Vater war Désiré Simenon. Ein Mensch mit, sage ich mal, einem gemächlichen, einfachen Leben, aber auch gut bürgerlich. Er war Buchhalter bei einem Versicherungsunternehmen. Genau. Und seine Familie war sehr alteingesessen, das waren die Petit Bourgeois, und hatten auch eine starke familiäre Bindung, auch flämische Wurzeln, aber haben auch ein gutes, großes wallonisches Zugehörigkeitsgefühl. Wir haben ja, Belgien ist ja geteilt, wissen wir, in einen französischen oder wallonischen Part, einen flämischen Part. Und er war ein einfacher Mann, der gerne arbeiten gegangen ist, der gerne auch sehr bescheiden war, so die kleinen Freuden im Leben gesehen hat. Und man sagt auch ein bisschen, dass das so der Vater von Maigret sozusagen ist oder der Vater hat Pate gestanden für Maigret. Die Mutter war ein bisschen anders. Zu ihr hatte Simenon auch eher ein schwieriges Verhältnis Zeit seines Lebens. Seine Mutter war Henriette Brühl. Sie war Hilfsverkäuferin im Warenhaus und da hat sie auch den Vater von Simenon kennengelernt. Und sie war die Tochter eines Preußen und einer Niederländerin und galt damit auch in Belgien als Ausländerin, hat es nicht so einfach gehabt, auch mit der Familie. Es gab viele in der Familie, die hatten Probleme, Spielsucht, waren süchtig nach Alkohol oder anderen Drogen. Und man sagt, dass diese ganze Familiensituation und auch die Angehörigen, die er hatte, auch Simenon diese Geschichten auch mitgenommen hat und später in seinem Werk verarbeitet. Er war nicht alleine, er hatte auch einen Bruder, Christian, der spielte aber in dem Leben keine große Rolle. Sie hatten auch keine sehr enge Bindung. Er ist auch schon früh gestorben und zwar 1947. Er war eigentlich 3 Jahre jünger als Georges und zwar im Indochina-Krieg. Und er war in der Fremdenlegion untergetaucht auf Raten seines Bruders Georges, weil er Anhänger einer der faschistischen Bewegung in Belgien gewesen war. Und er ist dann aber, wie gesagt, leider schon ganz früh verstorben. Und Henriette, die Mama, hatte sich irgendwann überlegt, ach, wir wollen auch ein bisschen zusätzlich neben dem Buchhalterjob des Vaters, wollen wir noch ein bisschen zusätzlich was verdienen und hat dann ihr Haus geöffnet für Pensionsgäste. Und da kamen Gäste aus ganz Europa, die da untergekommen sind. Und auch das sieht man dann gerade die Menschen, die auch aus Osteuropa kamen, weil viele seiner Figuren haben tatsächlich diesen Hintergrund auch. Und diese Geschichten, was er da erlebt hat, hat er dann auch ganz wunderbar in sein gesamtes Werk mit verwoben.
Klar. Und nicht zu vergessen, die Zeit, also Zeit seiner Kindheit, ne, von 1903 bis 1914, als der Erste Weltkrieg anfing und dann eben auch mit Überfall auf Belgien. Ne, das ist bekannt als Belle Époque. Mhm. Ne, also das ist sozusagen entweder also auf Deutsch Jahrhundertwende oder Belle Époque. Ne, also eine Zeit, wo man eigentlich gut gelebt hat, dank Kolonien, auf dessen Rücken auch eigentlich europäisches Savoir-Vivre ausgetragen wurde. Ne? Das ist eben, und dann kam 1914.
Genau, der Erste Weltkrieg hat jetzt aber zumindest in der Biografie von Georges Simenon jetzt nicht viel irgendwie Einfluss gehabt. Er hat katholisches Institut ist er gegangen, hat da die Schule besucht, war auch Klassenbester, war sehr beliebt bei seinen Lehrern und er hatte die Idee, Priester zu werden. Ganz interessant, vor allem wenn man hört, wie sein späteres Leben so verlief, gerade auch was so die Frauenquote anging. Aber diese Idee war auch nur ganz kurz in seinem Kopf. Er hat dann die Schule abgeschlossen. Inzwischen wurden seine Leistungen auch ein bisschen schlechter. Er verlor auch das Interesse an der Religion und er begann so auch mit kleinen Diebstählen. Er lernte den Alkohol auch ein bisschen besser kennen und auch Prostitution. Also er war Zeit seines Lebens immer mal wieder Gänger in Bordelle gegangen und das hat ihn auch sein Leben lang begleitet. Im Juni 1918 hatte sein Vater einen Herzinfarkt und das war sehr einschneidend für ihn, weil jetzt hatte er das Gefühl, okay, als ältester Sohn, er muss sich jetzt um die Familie kümmern. Und da brach er auch die Schule dann ab, also er hat sie nicht abgeschlossen, sondern er hat sie dann abgebrochen, tat das auch nicht ungern. Und hat dann erstmal geschaut, okay, wie kann er jetzt am besten Geld verdienen? Hat dann angefangen als Konditor, eine Lehre in der Konditorei, abgebrochen nach wenigen Wochen. Dann wurde er Hilfsverkäufer in einer Buchhandlung. Nach 6 Wochen wurde er entlassen. Anscheinend hat er zu viel Widerspruch gegen seinen Chef in irgendeiner Art und Weise geäußert. Und dann eines Tages, so sagt die Geschichte, ist er irgendwie rumgelaufen in der Stadt und hat vielleicht einen Job gesucht, vielleicht ist er auch einfach nur flanieren gegangen. Und da kam er an den Redaktionsräumen der Gazette Liège vorbei. Und anscheinend dachte er sich auch, er hat schon ein bisschen auch geschrieben und ja, ich bewerbe mich hier einfach mal. Und er wurde auch sofort genommen, mit nur 16 Jahren. Also mit 16 Jahren hat er als Journalist angefangen zu arbeiten. Der Chefredakteur Joseph Desmarteau sah auch sofort das Talent und hat ihn auch extrem gefördert. Und er übernahm dann die Rubrik Unfälle und Verbrechen. Ganz interessant, weil wir auch wissen, dass er später die Kriminalromane geschrieben hat. Und er schrieb über alles Lokale. Also egal was, über Politik, Wirtschaft, Reportagen. Er hatte auch eine eigene Kolumne, die hieß Monsieur le Coq oder Hors du Poulailler, also außerhalb des Hühnerstalls. Und er schrieb auch satirische Texte und auch zum Teil mit leichten antisemitischen Strömungen, wo er auch dafür kritisiert wurde später. Da hat er sich auch davon sehr vehement distanziert. Und er hatte auch eine gewisse Frechheit. Also zum Beispiel schrieb er auch über irgendwelche Versammlungen oder Ausstellungen, die aber dann abgesagt wurden. Aber er war nicht mal anwesend, sondern hat das vorher schon verfasst und hat dann das in die Redaktion geschickt. Und dann hat man festgestellt, das hat aber gar nicht stattgefunden. Also er war da auch ein bisschen eigen unterwegs. Hatte sich dann auch so ein gewisses, sagen wir mal, Journalisten-Outfit angeeignet, also hatte immer Regenmantel und Pfeife und hat sich da irgendwie auch gebärdet auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, aber das ist auch die Zeit, wo er in einer großen Gesellschaft eben ankam, wo er auch seine erste Frau, Regina, kennengelernt hat.
Genau.
Und wo er unter Künstler, Journalisten, Schriftsteller, kam und eigentlich so diese gesellschaftliche Schicht kennengelernt hat.
Ne? Genau, er war so in der Künstler- und Anarchistengruppe La Cacquissi. Mhm. Und da hat er dann Régine Ranchon kennengelernt und nannte sie aber Tigi. Oder Tigi, ich weiß gar nicht richtig, wie man das ausgesprochen hat. Und das war eine 3 Jahre ältere Kunststudentin. Und er war vor allem von ihrer Intelligenz sehr, sehr angezogen. Aber der Vater hat gesagt von Tigi, nee, so geht das hier nicht. Erstmal verdien mal erstmal dein Geld, bevor du hier anfängst, irgendwas Ernsteres mit meiner Tochter dir zu überlegen. Inzwischen ist auch der Vater von ihm gestorben, und zwar 1921. Und wo war das? Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, er war sehr, sehr pflichtbewusst, ist immer wirklich jeden Tag seiner Arbeit nachgekommen, und er ist dann tatsächlich auch in seinem Büro des Versicherungsunternehmens, ist ja dann gestorben. Er hatte einen Herzinfarkt. Das war ein schwerer Schlag für Georges. Wie gesagt, er hatte eine sehr enge Bindung zu ihm. Und umso mehr hat er jetzt das Gefühl, okay, er muss jetzt noch viel arbeiten, er muss sein Geld verdienen. Und er hatte ja zum Glück diese Anstellung als Journalist, war kurz im Militärdienst in der belgischen Armee, hat sich aber dann wieder nach Lüttich zurückversetzen lassen, konnte da also parallel weiterarbeiten. Es hat ganz gut geklappt, aber er hatte den Drang rauszugehen. Und du hast ja schon angedeutet, Paris war auch the place to be damals. Und er fuhr 1922 im Dezember, fuhr er mit dem Nachtzug nach Paris und wollte dort ein neues Leben beginnen. Und in Paris, wir wissen ja aus Berlin schon, 20er Jahre, aber auch in Paris waren die sogenannten Années voll, also die verrückten Jahre.
Genau, die verrückten Jahre, der ging nach Paris mit seiner Freundin.
Die kam ein bisschen später
kam später nach. Man muss aber sagen, dass das Leben in Paris, obwohl die beiden einigermaßen Erfolg hatten, sie mit ihren Werken und also Simenon hatte immer wieder so Aufträge gehabt, dass das Leben doch eben schwierig war. Ne? Und irgendwann mal, ich glaube, das hast du auch eben notiert, wurde er zu Sekretär eines Marquis.
Genau, Marquis Raymond de Tracy. Er war der Privatsekretär. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist, wenn ich so ein Privatsekretär von so einem Marquis bin?
Also ich glaube, der war zuständig für seine Korrespondenz und hat wahrscheinlich auch seine Ausgaben und Einnahmen überwacht und wahrscheinlich war er zuständig für irgendwelche Einladungen und Kondolenzbriefen und was es alles immer so zum Schreiben gab. Aber das, was wichtig war, ist, dass diese Arbeit, die offensichtlich auch nicht schlecht bezahlt war, ihm eben Zeit gegeben hat, um mehr zu schreiben. Und dann ist er auch mit diesem Marquis, der eigentlich überall irgendwie seine kleinen Geschäfte eben hatte.
Genau, ist in ganz Frankreich auch rumgekommen, weil der da auch verschiedene Liegenschaften hatte.
Genau. Ja.
Und das hat ihn dazu gebracht und hat auch viel Einfluss. Also er hat ja dadurch auch Frankreich einfach auch nochmal besser kennengelernt.
Genau. Und was für mich sehr interessant ist, dass er bei einer Gelegenheit, wahrscheinlich hast du das auch notiert, eben Bekanntschaft mit der berühmten Colette gemacht hat.
Genau.
Die damals wirklich als eine, sagen wir so, ja, eine sehr intrigante und also...
Ach, ist das so? Das ist mir gar nicht so, also was ich so gelesen habe, habe ich das gar nicht, ja. Wieso intrigant? Das ist
also
mir gar nicht
sie
so.
War schon eine Person mit zweifelhaften Moral oder ethischen Werten, sagen wir so.
Okay.
Ne? Hast du das nicht?
Nee, das habe ich gar nicht so in der Recherche so wahrgenommen. Also ich habe vielleicht auch, weil ich zu sehr den Einfluss vor allem untersucht habe, den sie auf Georges Simenon hatte, weil sie hatte einen ganz, ganz wichtigen Einfluss. Also es war ja so, wie du schon gesagt hast, er hatte Zeit ein bisschen zu schreiben und er hat halt dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben für verschiedene Zeitschriften, auch erotische Zeitschriften, zum Beispiel die Zeitschrift, fand ich so schön, muss ich einfach sagen, die Zeitschrift Frou Frou. Frou Frou heißt, das ist das Rascheln der Damenunterröcke. Ja, also Frou Frou, wenn die Frau sich ausgezogen hat, ist halt mit den ganzen Unterröcken so ein bisschen geraschelt, fand ich Frou Frou. Oder die Zeitschrift Sans Gêne, also ohne Scham, oder Paris Flirt. Und da hat er dann schon einige interessante Geschichten geschrieben, auch unter ganz viel, was du vorhin schon gesagt hast, immer verschiedene Pseudonyme auch. Ja, er hat eigentlich selten unter seinem eigentlichen Namen veröffentlicht. Und dann traf er auf, wie du schon erwähnt hast, Colette, eine Schriftstellerin und Varieté-Künstlerin und auch bekannte Journalistin. Und sie war Literaturredakteurin der etwas anspruchsvolleren Zeitung Le Matin. Also weg von Froufrou zu Le Matin. Und sie hat ihm gesagt, er solle doch alles Literarische weglassen. Ich habe da auch ein kleines Zitat, was sie ihm geschrieben hat, weil das hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Art und Weise, wie Georges Simenon dann auch in Zukunft geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben: Mon petit Sim, ich habe Ihre letzte Erzählung gelesen. Irgendetwas stimmt nicht damit. Das meiste stimmt, aber irgendetwas stimmt nicht. Sie sind zu literarisch. Sie dürfen keine Literatur schreiben. Keine Literatur. Streichen Sie alles Literarische. Dann kommen wir der Sache näher. Was meinte denn Colette mit streichen Sie alles Literarische?
Ich glaube, sie meinte, streichen Sie alles, was eigentlich reine Dekoration ist. Mhm. Ja, weil das ist auch wahrscheinlich diese... Und wie du das gesagt hast, also mich hat das immer eigentlich begeistert und fasziniert. Simenon schreibt mit einem sehr suggestiven Stil, ne? Also sein Stil ist sehr suggestiv, sehr beeindruckend, aber seine Sätze sind sehr kurz und sein Wortschatz ist ziemlich, ja, ist ziemlich dürr, würde ich sagen. Ne? Und trotzdem, mit diesen wenigen Mitteln, erreicht er faszinierende Effekte.
Genau.
Und das ist das, ne? Das ist dieser Zauber. Und wahrscheinlich hat er eben Colette das gemeint.
Genau, sie hat halt einfach zu mehr Schlichtheit und Direktheit angeraten. Ja. Also alles sozusagen weglasten, was einfach gar nicht notwendig ist. Und also auch mehr Realismus wagen, also wirklich das darstellen, wie es ist und nicht in irgendeiner Art und Weise auszudekorieren. Und wir haben es ja schon angesprochen zu Beginn, es war so eine Zeit, da nahm dieser Literaturbetrieb auch extrem Fahrt auf. Ja, also es kam zu neueren, günstigeren Möglichkeiten, Bücher zu produzieren, es gab bessere Drucktechniken, es gab insgesamt auch mehr Wohlstand natürlich in der Zeit. Die Leute hatten auch Zeit in ihrer Freizeit zu lesen und sich der Literatur oder den Büchern zu widmen, und es entstand ein regelrechter Massenmarkt damals. Und so hat auch Georges angefangen, dann seinen ersten Groschenroman zu schreiben,
und 1924. Vergesse nicht, das ist die Zeit von Rundfunk,
ja,
auch und noch. Die Zeit von eigentlich Hörromanen, also Audiobooks, praktisch die ersten Audiobücher, ne? So Rundfunkromane, wie heißt das, auch Dramen, die Hördramen, ne?
Hörspiele,
genau, entschuldige. Hörspiele, ganz wichtig, auch so Kriminalgenre würde dadurch, kriegte so richtig, Flügel praktisch, wurde beflügelt. Das, was mir sehr interessant ist, also natürlich liest oder kennt Georges Simenon Agatha Christie. Und wir sollen nicht vergessen, dass es da auch so manche merkwürdige Parallelen gibt. Agatha Christie hat Hercule Poirot. Hercule Poirot ist ein Belgier. Ne? Und das ist auch so diese ganz kurze...
Stimmt, ne? Aber Maigret ist kein Belgier.
Maigret ist kein Belgier, genau. Aber Simenon ist ein Belgier.
Stimmt,
ne? Und das sind so kleine... Und was man auch sagen muss, ich meine, von Anfang an, also von klein auf war Georges Simenon ein sehr hart arbeitender Mensch.
Das ist richtig. Also er hat wirklich alles geschrieben. Seit 1924, also den ersten Groschenroman, Le Roman d'un Dactylo, also den Roman einer Stenografin übersetzt. Er hat Liebesromane geschrieben, Abenteuerromane, schon auch Beginn Kriminalromane und auch immer noch lustig erotische Geschichten. Das kam auch einfach gut an, wie wahrscheinlich heute auch noch. Und er war auch, nicht nur, dass er geschrieben hat, er war auch sehr, sehr gut in der Selbstvermarktung. Also es gab habe auch eine Titelgeschichte über ihn in der Parisoire. Also er hat es auch gut, ganz schnell gemerkt, wie kann ich mich auch selbst gut verkaufen und damit natürlich auch meine Werke. Und er hat auch nicht schlecht verdient. Also ein Roman von 10.000 Zeilen brachte auch mal 1.000 bis 1.500 Francs, was in der damaligen Zeit auch nicht wenig war. Und er hat sich auch selbst betrachtet, sagst, es war wie so ein Werkarbeiter, also wie so ein Fabrikarbeiter, ja, also Produktion am laufenden Band. Das hat ihn am Leben erhalten und hatte auch ganz schnell einen positiven Einfluss auf seine Geldtasche, auf seine Geldbörse. Er hatte auf einmal Geld für Reisen, für Autos, für Feste, die man damals als wahre Orgien bezeichnet hat, für Boote, Frauen.
Und also, für ein Dienstmädchen.
Genau, und zwar Henriette Liberge.
Genau.
Auch den Namen hat er nicht so stehen lassen. Er hat ihr auch einen anderen Namen gegeben, und zwar Boule. Hat er sie genannt. Und wie du schon sagst, sie war als Hausmädchen angestellt. Er lernte sie 1925 mit Tigi im Urlaub in der Normandie kennen, stellte sie an und sie blieb dann über 40 Jahre als Geliebte an seiner Seite.
Genau. Und in seinem Haushalt.
Und in seinem Haushalt. Und es heißt, dass Tigi erst in den 40er Jahren wirklich verstanden hat, was man sich schwer vorstellen kann. Weil er schon ein sehr, sehr, sehr offenes Sexualleben auch hatte. Es ist verwunderlich, dass das so lange versteckt blieb. Vielleicht wollte man es auch einfach nicht sehen. Aber wer weiß, das ist auch nicht an uns, das zu beurteilen. Auf jeden Fall gab es da noch Boule. Und es spielte ja noch eine sehr, damals sehr, sehr bekannte Frau eine Rolle in seinem Leben. Und zwar Josephine Baker.
Ja, das weißt du besser als ich erzähle. Das ist etwas, was mir entgangen ist.
Das war so eine Affäre 1927. Er war ihr Sekretär. Wie das kam, weiß der Geier. Also er wurde Sekretär von ihr und auch ihr Liebhaber. Und er dachte auch wirklich daran, sie zu heiraten. Das war sein Plan. Aber er ist davon wieder abgekommen. Und man sagt aus einem ganz bestimmten Grund. Georges Simenon wollte nicht Monsieur Baker sein. Mhm. Also er hatte anscheinend zu viel Sorge, sagt man, dass er dann in ihrem Schatten stehen würde.
Ja, weil sie waren wirklich Weltstar damals.
Ja, ein Riesenstar.
Ja.
Unglaublich. Mhm. Und er ist dann auch wirklich geflüchtet, muss man sagen, von dieser Affäre. Und langsam, wir sind jetzt 1927, nähern wir uns der Geburtsstunde von Maigret. Dem ist aber was vorausgegangen. Ich habe ja schon gesagt, Georges hatte ein bisschen mehr Geld und er gab das auch für Boote aus. Ja, also er kaufte 1928 ein Boot und fuhr damit über die Flüsse und Kanäle in Frankreich mit Tigi und Boule zusammen, waren immer alle zusammen dabei. Und er hatte festgestellt, auf diesen Reisen kann ich wunderbar schreiben. Und 1929 hatte er noch ein größeres Boot erworben, einen Fischkutter. Und damit ist er nach Belgien, über die Niederlande, bis zur Ostsee, Norwegen. Also er hat sozusagen Europa entdeckt vom Boot aus. Und eines Tages, habe ich schon erwähnt, er war in Norwegen, ist er mit seinem Schiff in einem holländischen Städtchen Delft, ich weiß nicht richtig, wie man es ausspricht, muss ich ehrlich sagen, Delftziel, ich bin des Niederländischen nicht so mächtig, hat er da angelegt. Und weißt du, wie das entstanden ist, dass er an, soll ich mal was vorlesen? Da hat er nämlich, das hat er nämlich festgehalten. Weil da in diesem Moment ist Maigret geboren. Also er hatte gerade wohl ein Projekt beendet und hat überlegt, was kann man denn jetzt so Schönes machen? Und ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Also am besten ist ja immer, das von den Menschen selbst zu hören. Deswegen lese ich mal vor, was Georges Simenon dazu geschrieben hat, über die Geburt der Figur des Kommissar Maigret. Seit einiger Zeit spürte ich das Ende meiner Lehrjahre, in denen ich zahllose Erzählungen und Groschenromane unter 5 oder 16 Pseudonymen geschrieben hatte, kommen. Aber noch zögerte ich, mit einem schwierigeren, wenn nicht sogar ernsteren Genre anzufangen. Ich sehe mich noch an einem sonnigen Vormittag in einem Café sitzen, dessen Besitzer tagtäglich stundenlang seine Tische mit Leinsamenöl zu polieren pflegte. Ich habe in meinem ganzen Leben keine glänzenderen Tische gesehen. Zu diesen Stunden saß kein Mensch an dem großen Mitteltisch, wie er in Holland üblich ist, wo die sorgfältig auf Kupferstangen aufgezogenen Zeitungen auf ihre Leser warteten. Habe ich 1, 2 oder sogar 3 kleine Geneva mit einem Schuss Bitter getrunken? Jedenfalls sah ich nach einer Stunde ein wenig schläfrig allmählich die mächtige, unbewegliche Statur eines Mannes sich abzeichnen, der mir einen rechten Kommissar abzugeben schien. Im Laufe des Tages gab ich ihm noch ein paar Requisiten. Eine Pfeife, eine Melone auf dem Kopf, einen dicken Überzieher mit Samtkragen. Und weil es in meinem verlassenen Boot so feuchtkalt war, erlaubte ich ihm für sein Büro einen kalten Kanonenofen. Am nächsten Mittag war das erste Kapitel von Maigret und Pietre de Lette fertig. 4 oder 5 Tage darauf der ganze Roman. Maigret ist geboren.
Genau, Pierre der Lettone.
Der Lettone, ja.
Oder der Lette. Lette,
ja, der Lette. Es gibt verschiedene Übersetzungen, genau. Hast du recht. Ja.
Pierre der Lette.
Pierre le Letton auf Französisch. Genau. Mhm.
Und das ist eben Geburtsort von Maigret.
Ja. Wir stellen uns die Frage, wer war denn dieser Maigret? Ja, und was macht ihn vielleicht so besonders oder auch als Figur in der Kriminalliteratur? Jelena, wie würdest du Maigret beschreiben?
Also, das ist, ich glaube, zum ersten Mal erscheint so eine Figur, die eigentlich Träger der zahlreichen Folgeromanen ist. Ne? Wir haben auch in anderen Genres so eine Person oder eine Figur, die dann eben die Geschichte trägt, aber die Geschichte entwickelt sich. Hier haben wir eben einen Inspektor, der von einem Fall zum anderen Fall geht. Und sein Team ist immer derselbe. Das ist Inspektor Maigret, das ist seine Frau, Frau Maigret, und 4 Mitarbeiter aus seinem Büro. Unter anderem, glaube ich, Jarvin und Janvier, Lucas und genau. Und die alle haben ihre, die sind alle charakterisiert, die haben ihre Schicksale, die haben ihr Leben, die sind super die sind sehr gut motiviert, also Motivation ist hundertprozentig, man weiß ganz genau, warum sie was machen und mit welchen eigentlich emotionalen so Abgründen oder Tiefen und Höhen sie zu kämpfen haben. Ne?
Und sie arbeiten ihm ja auch zu. Also er ist sozusagen der Chef. Man muss sich ihm vorstellen, als ich glaube, das hat ihn vielleicht auch so sympathisch und so interessant gemacht, warum er viele Leser hatte. Er war ein Mann aus dem Volk, wie der Vater vielleicht von Georges. Also er war sehr groß, er hatte einen gut geschnittenen Anzug, er war sehr, sehr kräftig, so kräftig, dass ihm auch schon mal die Puste ausging, wenn er irgendwie ein paar Stockwerke hochlaufen musste. Er trinkt sehr viel. Man fragt sich manchmal, gerade bei den Verhören, wie er es geschafft hat, seine Polizeiarbeit noch in irgendeiner Art und Weise zu leisten. Also er trinkt viel, er isst viel, er raucht unglaublich viel. Und das ist dann auch oft Frau Maigret, die ihm dann die Pfeife stopft. Also da ist es ein sehr traditionelles Mann-Frau-Verhältnis, möchte ich es mal beschreiben. Und alle sind eigentlich ein bisschen gefühlt dazu da, um Maigret zuzuarbeiten. Aber er ist letztendlich der, der die Fälle löst. Und zwar auf eine ganz interessante Art und Weise, denn er versucht sich wirklich immer in die Gedanken, in den Kopf des Täters und auch des Opfers zu versetzen. Er versucht immer zu verstehen, kommt jemand dazu, so eine Tat zu begehen. Und er macht das, und das ist das Besondere, er ermittelt mit unglaublich viel Empathie.
Genau. Man sagt auch, dass er nicht die Fälle durch Intelligenz oder Rätsellösung eben löst oder besondere Fähigkeiten, besondere Fertigkeiten, sondern durch Empathie.
Genau, durch seine Persönlichkeit. Und da bewegen wir uns doch relativ weit weg von den typischen Sherlock Holmes-Romanen oder Hercule Poirot, wo es ja auch um die Genialität geht, dieser Detektive, die dann immer das Rätsel entschlüsseln und eins zusammenbringen und 5 auch noch dazu. Und da handelt er ja auf eine ganz andere Art und Weise.
Genau, er handelt eigentlich nicht.
Stimmt.
Er
Er fühlt nur.
Nein, auch nicht das. Okay. Er führt Gespräche, die manchmal auch rätselhaft sind, manchmal sehr kurz sind, manchmal auch nicht zu Ende geführt sind. Aber aus diesen Gesprächen tauchen langsam eben Psychogramme der Gegenüberstehenden. Ne? Und dadurch auch durch die zahlreichen Romane, die man wirklich mit sehr viel Freude und auch Leidenschaft verfolgt und liest. Ne? Durch alle diese Romane wird die Figur von Inspektor Maigret vervollständigt, so dass man am Ende wirklich einen Menschen, nicht nur eine Literaturfigur, sondern wirklich einen real existierenden Menschen als Freund hat, als jemand, der dich durch das Leben, also mich verfolgt Maigret durch mein Leben. Ne? Also ich weiß jedes Mal, wenn ich eben in einem Weinhandel bin und Weißwein kaufen möchte, suche ich Chablis, weil Maigret Chablis trinkt. Ne? Und jedes Mal, wenn ich in Paris bin, dann will ich erstmal Quai d'Orfay sehen und schauen, ist das alles da auf seinem Platz? Vielleicht trifft man auch noch... Jetzt habe ich aber... jetzt höre ich wieder okay. mal. Also, und ich besonders gerne mag ich diese kleinen Kneipen, wo man solche Menschen wie Inspektor Maigret erwarten kann. Und das ist dieser, also für mich ganz besonder Paris. Man sagt auch, dass die Maigret-Romane eigentlich ein Panoptikum der französischen Gesellschaft darstellen, beziehungsweise eine vollkommene Landschaft der französischen Gesellschaft. Maigret ist aber auch in Amerika, also als Simenon zusammen mit seiner Familie in New York und in Amerika eben sich niedergelassen hat. Da gab es auch Maigret. Maigret gab es auch in Holland. Maigret gibt es überall. Aber für mich ist Maigret eigentlich dieser Paris der kleinen Menschen. Mhm. Weil Inspektor Maigret ist ein kleiner Mensch.
Genau. Und wir haben ja auch anfangs, was wir gehört haben, das ist ja auch so eine typische Bar-Szene. Ja? Ja. Und wo er es wirklich beschafft, die Menschen auf den Punkt zu beschreiben. Und das ist ja auch was, da kommen wir, wenn wir die Romans d'Ur von ihm noch besprechen, er schafft es ja auch wunderbar, dafür war er auch so bekannt und so beliebt, diese Atmosphäre zu schaffen und wie er die Menschen beschreibt, sodass man es alles vor Augen hat. Und wie gesagt, es passiert manchmal gar nicht viel. Es lebt auch wirklich viel von dieser Atmosphäre, diesen Beschreibungen. Und vielleicht auch mal ein paar Beispiele zu nennen von Maigret, um mal auf ein, zwei Werke, aber wirklich nur kurz auch einzugehen, weil sein Werk ist so umfassend. Man weiß auch gar nicht, wo man anfangen soll. Aber er hat für dieses Beispiel der Empathie, die Maigret ja auch hat, sowohl für natürlich für die Opfer, aber auch für die Täter. Es gibt zum Beispiel einen Roman, der heißt Maigret und seine Tote. Und da schafft er es auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise, mithilfe diesmal seiner Frau, also Madame Maigret hat eigentlich nicht viel zu sagen, aber hier spielt seine Frau eine kleine Rolle, weil es geht um die Tote, und zwar das Opfer, und zwar versucht er wirklich zu rekonstruieren, was hat sie in den letzten Stunden gemacht, bevor sie gestorben ist, und alles basiert vor allem darauf, warum hat sie dieses eine Kleid getragen. Sie trägt so ein ganz besonderes Kleid, und er schafft es auch durch dieses Kleid zurückzuverfolgen, dass sie das ausgeliehen hat, und so kommt er langsam, weil sie war eigentlich ein armes Mädchen, und so kommt er langsam auf die Spuren. Oder in einem anderen Roman gibt es Maigret und sein Tod, da heißt es, glaube ich. Genau, das war gerade Maigret und die junge Tod, und es gibt noch Maigret und sein Toter, das wollte ich anfangs berichten. Und da ist es so, da ist eine bestialische Mörderin, die eine ganze Familie auf ganz grausame Art und Weise getötet hat. Und in dieser Geschichte kriegt sie ein Baby. Und er ist dann auch im Krankenhaus, macht das Verhör nach der Geburt. Und kurz bevor er rausgeht, weist er dann die Hebamme an oder die Pflegerin, bitte bringt doch Blumen für die Frau. Und dann steht auch so dieser eine Satz, ja, schließlich ist ja auch gerade ein Mensch geboren worden.
Ja.
Und das war so beeindruckend, also das fand ich so, das ist so nah gegangen, so, ah ja, okay, das ist also diese Menschlichkeit, die ja Maigret auch immer zugeschrieben
wird.
Genau,
weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Simenon eigentlich in seinen Figuren die menschliche Ohnmacht und das Scheitern eigentlich sucht als Helden oder mutige Menschen. Also das ist das, was ihn bewegt. Und ich glaube, dass eigentlich sein Werk ist ein Gegenpol zu seiner narzisstischen Natur. Hm. Alles, was wir über Simenon erzählt haben, also sich selbst zu vermarkten, gerne zu Bordellen zu gehen, exzessiv zu leben, auch der hat gerne auch Luxus gelebt, ja. Also war gerne auf allen Partys und Empfängen. Und wenn man sich sein Werk anschaut, als ob er in seinem Schreiben, in seinen Texten, als ob das ein Raum ist, wo er eigene Kälte und eigene Distanz eigentlich aufzubrechen suchte. Ne? Das ist das, was für mich immer wieder so eine Frage ist. Und es ist fast so, als ob er in der Literatur die Menschlichkeit sucht. Ne? Und die irgendwie ihm in seinem realen Leben abhanden gekommen ist. Ne? Also so diese unter kleinen Menschen, die man, wie du das eben, dieser Zitat am Anfang war so schön, also diese junge Frau, die da sitzt und eben isst und rothaarig ist und du kannst 1000 Sachen eigentlich dir vorstellen. Ist sie aus dem Osten, ist sie eine kleine Russin, sie ist rothaarig, weiße eben Wangen, sie isst an ihrem Hörnchen, hat sich Hunger. Ne, du kannst auch selbst dann auch Geschichten erzählen, aber warme, menschliche Geschichten. Und das ist das, was wirklich sein Werk auszeichnet und ihn so groß macht.
Genau. Und dass er auch, wie du es gesagt hast, die sogenannten Französischen, sagt man, le raté, also die Gescheiterten beschreibt. Da kommen wir ja auch gleich nochmal, wenn wir in die Roman d'Ur, da ist es noch viel prägnanter, weil da spielen diese sogenannten Raté auch eigentlich die meisten, in seinen meisten Romanen, die nicht Maigret sind, spielen da eine Hauptrolle. Du hast gerade Bälle erwähnt oder besondere Veranstaltungen. Es wäre ja nicht Simenon gewesen, wenn er nicht auch den Maigret auf eine ganz besondere Art und Weise in die die Gesellschaft eingeführt hätte. Es war so, er musste zunächst doch erstmal seinen Verleger überzeugen. Das war damals Fayard. Der war nicht so begeistert zu Beginn. Also das war jetzt nicht so der typische Kommissar, den man sich sonst so vorgestellt hat. Es gab keine Rätsel mit Logik. Ja, es war auch nicht sehr, sehr spannend. Und der Detektiv war jetzt nicht ein sexy, junger Star, der daherkommt. Es war nicht richtig gut und böse. Also diese Pole auch, die es ja auch für viele Geschichten brauchte immer, woran man gewöhnt war auch einfach. Und es war ziemlich traurig auch, das muss man nicht auch nochmal sagen, wenn Maigret dann den Täter gefasst hat oder ja, da stoppt es auch meist. Man weiß auch gar nicht, wie es weitergeht. Also meist endet es mit einem Verhör oder man weiß dann, wer der Täter ist. Und es ist nicht so, dass Maigret da mit großer Freude rausgeht aus diesen Fällen. Im Gegenteil, er ist sehr gedankenverloren, fast ein bisschen traurig. Wie als ob er die ganze Last der Welt auf sich trägt. Er ist gefühlt traurig, dass sowas passieren kann. Ja. Und das wollte Fayard auch nicht, sondern so ein trauriges Ende. Es hat ihm nicht so gut gefallen. Aber Simenon hat sich durchgesetzt, der wollte das unbedingt so haben, hat auch durchgesetzt, dass man, das war relativ neu damals, ein fotografiertes, also ein Cover hat mit einem Foto. Das, er wollte das gerne so. Und schließlich hat er den Vertrag abgeschlossen, also ein Maigret pro Monat, was unglaublich viel ist. Aber zu seiner Vielschreiberei sprechen wir auch noch mal kurz.
Das ist ein Groschenroman. Ne? Also man hat eigentlich Maigret wie ein Groschenroman behandelt. Ne? Mhm. Das ist wie Edgar Wallace Romane. Ne? Also das ist, und wenn du diese ersten Ausgaben dir anschaust, die sind wirklich alle so, das sind so ganz weiche Cover. Ne?
Ja, ja. Und so, wie man das kennt, diese.
Ja, genau, Romane, die man eben in Hosen hineinstecken kann, ne? Und bei jeder Gelegenheit lesen kann. Ne?
Ja. So muss aber mit einem fotografierten Cover, was ja auch typisch ist für diese, wenn man jetzt so an denkt, wenn man so guckt, das sind auch diese fotografierten Cover. Und der offizielle Erscheinungstermin war der 20.02.1931. Und da hat Simenon eine Veranstaltung in der Bar Boule Blanche organisiert. Das war eine Nachtbar. Und er hat einen sogenannten Ball Anthropometrique. Anthropometrik ist ja so die biometrische Analyse, die damals auch genutzt wurde in Ermittlungsverfahren. Und auf der Einladung gab es blutige Fingerabdrücke. Fingerabdrücke wurden auch am Eingang genommen. Die Gäste hatten sich verkleidet wie in Detektivromanen. Und die ganze Pariser Presse berichtete damals darüber. Und nicht nur dadurch, aber auch durch die Romane an sich, das war sofort ein durchschlagender Erfolg. Also diese Reihe, Maigret, machte Simenon tatsächlich berühmt. Auf einen Schlag. Und nicht nur das, es folgten Übersetzungen, also nicht nur in Frankreich oder Belgien, sondern es folgten Übersetzungen, ganze Welt. Und auch Jean Renoir wurde auf ihn aufmerksam, ein bekannter Filmemacher. Und er wollte auch unbedingt die Filmrechte haben für einige von den Maigrets. Also langsam fing es auch an, dass das Buch vor den Maigrets den Sprung geschafft hatten in die Kinos. Ja? Und als Film verfilmt wurden. Genau. Und er hat inzwischen ziemlich viel Kohle. Ja, er hat ein sehr luxuriöses Leben geführt, tolle Restaurants, tolle Hotels. Ihm war es aber trotzdem immer noch wichtig, den Kontakt zu normalen Menschen, also normalen Anführungsstrichen, zu haben. So hat man ihn auch öfter mal gesehen, wenn er mit seinem Boot unterwegs war, wie er mit irgendwelchen Matrosen Armdrücken geübt hat. Also er hat immer noch versucht, trotzdem noch Bezug zur Realität zu haben. Aber interessant ist, 1933 schrieb er den letzten Maigret-Roman. Vermeintlich. 1933 hat er erstmal gesagt, ich mache erstmal Stopp. Und er wollte sich den echten Roman zuwenden. Er wollte etwas schreiben, was höhere Literatur war.
Ja, aber ich möchte eben noch einmal zurück zu Maigret, weil da haben wir natürlich nicht eben alles klar gemacht, was wir klar machen wollten. Ich meine, du hast sehr schön eben dargestellt, wie üppig und ausgiebig eben Erscheinung von Maigret-Figur gefeiert wurde. Und auch danach gab es wirklich eine, ich glaube, in einem Jahr hat er 14 Maigret-Romane geschrieben, ne? Und aber mich intrigiert immer noch diese fast unverbindlich oder eine Verbindung zwischen dem Autor und der Figur, die so kontrovers ist, dass man das überhaupt nicht irgendwie unter einen Hut bringen kann. Wir haben einen lauten Schriftsteller, einen Skriboman, einen sexbesessenen, also Menschen, der gerne in der Öffentlichkeit ist und gerne etwas darstellt und eine Rolle spielt. Und dann haben wir eben seine Romane, die still und sprachlos sind. Und diese Stille und Sprachlosigkeit sind tatsächlich ein Markenzeichen von Simenon, ne? Und von seiner Prosa und vor allem von Maigret, ne? Eine Art literarische Vakuum, ne? Also in dem die Figuren fast verloren wirken. Er schafft es, die Spannung nicht über Handlung oder Dramatik aufzubauen, sondern über die leisen, unausgesprochenen Dinge, ne, die im Raum stehen. Das ist das, was mich immer noch heute so verzaubert eigentlich.
Man sagt ja auch, dass Simenon sich so ein Leben, was der Maigret hat, dieses Häusliche auch und da ist dann auch die Frau, dass er sich das eigentlich auch irgendwie gewünscht hat. Ja, das hat man immer so ein bisschen, dass er das, oder hat auch später selber mal gesagt, dass er das eigentlich schön fand und auch das auch immer gesucht hat. Und dass er in seinem Leben jetzt immer auf dieser psychologische Ansatz, das ist ja eigentlich die Spannung da in diesem. Es gibt nicht diese typische, wie gesagt, dass die Spannung durch die Handlung, sondern die Spannung entsteht durch das, was im Kopf passiert.
Genau, genau. Aber wir wissen auch, dass zwischen Frau Maigret und Inspektor Maigret, Frau Maigret ist immer da. Sie ist diejenige, die ihm Frühstück vorbereitet. Sie wartet darauf hin. Sie legt eben Hausschuhe eben vor ihm. Sie kocht eben Tee für ihn. Sie versucht, sein Leben wirklich ihn bequem zu machen. Und auf der anderen Seite, wir sehen Maigret, der auch sehr um seine Frau besorgt ist, wenn sie krank ist, der ihr auch ab und dann völlig unerwartet Blumen kauft. Ne? Und trotzdem gibt es zwischen den beiden eine leise Traurigkeit und eine Tragik, die sehr leicht sich eigentlich hineinschleicht in das Wohnzimmer, wo die beiden sitzen. Und das ist das, was sein Werk so eigenartig macht. Also man hat den Eindruck, er spürt die Menschen, er sieht die menschlichen Schmerzen, die menschlichen Enttäuschungen, die Verbitterungen. Das ist auch wichtig. Ich meine, man weiß manchmal von Anfang an, wer der Mörder ist.
Ja.
Also das, was wichtig ist, ist warum. Was ist Motiv? Warum machen die Menschen das, was sie machen? Und die fast alle, natürlich Geld ist immer ein ganz wichtiges Motiv, aber Liebe auch. Ne? Und das ist wahnsinnig wichtig. Ne? Also er ist irgendwie, weißt du, und dann die Einsamkeit. Das ist auch etwas, was häufig da ist. Seine Figuren sind einsam, und er ist auch einsam, und Maigret ist einsam, und Frau Maigret ist auch einsam. Und in dieser stillen Sprachlosigkeit sind sie doch füreinander Trost in dieser Einsamkeit. Und das ist etwas, was wirklich spürbar in jedem Roman da ist. Ne? Egal wie. Also ich mag, du hast eben jetzt auch wunderbaren Roman, also Maigret und seine Tote. Ne?
Maigret also, und eine junge Frau, genau. Es gibt Maigret und sein Toter, genau. Maigret und eine die junge Tote, genau.
Genau, und das ist so ein feinfühliger Roman, also so leise gestrickt wie diese tote junge Frau, die eigentlich ja in einem schönen Kleid sich ein anderes Leben eigentlich erträumt hatte oder von einem anderen Leben träumen wollte. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Ja. Ne? Und das wollte ich nicht eben unerwähnt.
Ja. Und es ist gut, dass du es auch nochmal gesagt hast. Und er schafft es ja auch wirklich. Und das sind Maigret und Simenon sich ja ähnlich. Aber was macht Simenon? Ja. Simenon versetzt sich ja tatsächlich in die Menschen hinein. Mhm. Und Maigret macht nichts anderes. Genau. Es gibt so ein ganz nettes Buch auch. Ich habe ja sehr, sehr viel Simenon letzten Wochen gelesen. Und es gibt ein Werk, das heißt Maigret und die Affäre Saint-Fiacre.
Oh ja, genau, kenne ich.
Und
ja.
da erfahren wir ein bisschen was über die Vergangenheit von Maigret, weil er geht in seinen Heimatort zurück, weil er kriegt irgendwie so einen anonymen Anruf, dass da jemand sterben wird. Und er ist dann dort und das erinnert ihn an seine Heimat oder als er Kind war. Und er schafft es, diesen Fall auch in Bewegung zu bringen dadurch, dass er sich erinnert an seine Zeit, wo er Chorknabe war. Und ein Chorknabe spielt da auch eine kleine Rolle. Und er, durch das, dass er sich hineinversetzen kann, wie der Junge denkt, Schafft er es durch, weil der Junge irgendwas verbrochen hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber dadurch schafft er es auch, diesen Fall, wie gesagt, aufzurollen und dem Mörder dann etwas näher zu kommen. Aber durch diese tolle, fantastische Gabe, sich in andere hineinzuversetzen.
Ja. Ganz toll, ja.
Und es war ja auch letztendlich dieser psychologische Ansatz, der ist ja auch für einige, war das ja auch wegweisend. Ja, wir haben im deutschsprachigen Raum Friedrich Glauser, der bekannte Romane geschrieben hat damals. Mhm. Oder auch Patricia Highsmith, ja. Dass sie sich auch einiges von Simenon.
Und auch, ich habe irgendwann mal gedacht, als wir eben diese Sendung vorbereitet oder diese Podcast vorbereitet haben, habe ich gedacht, Mensch, das ist auch so ähnlich wie, also Dürrenmatt hat auch eine Schnitte irgendwo von Simenon abgeschnitten oder Simenon von ihm, ich möchte keinem zu nahe treten. Aber diese ganze, natürlich ist da, aber als ob die Farben gleich sind, als ob das an diesen 50er und 60er liegt oder Nachkriegszeit oder Kriegszeit, weiß ich nicht. Also möchte gerne auch manchmal das, also Antworten für alle diese Fragen suchen oder finden. Was ist dieser große, was ist Kontext eigentlich für alle diese Werke? Ne? Ja.
Und er hat ja, das hatte ich schon angesprochen, er hat ja dann plötzlich auch aufgehört, die Maigrets zu schreiben, und zwar 1933. Und er wollte jetzt einen echten Roman schreiben, die sogenannten Romans durs hat er es genannt, also harte Romane könnte man vielleicht übersetzen. Und auch etwas angetrieben von, und jetzt, Jelena, kommen wir auch auf André Gide auch mal zu sprechen. Ich weiß, darauf wartest du schon.
Nein, eigentlich nicht. Ich finde das sehr nett, ne, dass die beiden sich so gegenseitig
unterstützt auch haben.
Unterstützt haben, genau. Also, und ich finde auch sehr nett, aber erzähl du.
Also André Gide war auch ein großer Fan von Georges Simenon. André Gide, bekannt durch die Falschmünzer oder auch die Verliese des Vatikans, hat er auch den Nobelpreis bekommen, Simenon nicht. Auch nochmal ein Thema, oder gerade was Simenon auch etwas verletzt hat oder ihn etwas gekränkt hat. Und aber André Gide war ein großer Fan, der hat auch wirklich Bücher, weil bergeweise seine Sachen gelesen und hat auch immer ihn überzeugt, er muss doch jetzt mal, er hat das Zeug, er hat das Talent, er muss doch jetzt mal so einen richtig echten Roman schreiben. Und Simenon, vielleicht dadurch auch angetrieben, vielleicht hat er das auch selbst gespürt, hat dann jetzt auch gesagt, okay, Maigret waren so ein bisschen Lehrjahre, jetzt kommt endlich das Richtige. Und das sind diese Romane, die wir auch schon ein bisschen angesprochen haben. Ja? Also weg von den Kriminalromanen, ganz nah dran an Menschen, an den sogenannten Raté, wo er das Scheitern beschreibt, wo er auch sozusagen dieser psychologische Ansatz wieder sehr groß vertreten ist. Also was passiert mit diesen Menschen, die aus irgendeinem Grund auf einmal so ein bisschen vor dem Scheiterhaufen ihres Lebens stehen. Und es war auch eine Zeit, dass Georges Simenon den Verleger wechselt. Und das ist vielleicht auch, zeigt auch nochmal diese Idee, er muss sich jetzt ernsthafteren Dingen widmen, denn er ging vom Fayard zu Gallimard. Und Gallimard ist ein sehr bedeutsamer französischer Verlag. Ja, also da waren 35 Träger des Nobelpreises für Literatur innerhalb dieses Verlages. Und er hatte dann einen Vertrag abgeschlossen über 6 Buchveröffentlichungen pro Jahr. Und hat auch dadurch sehr, sehr viel Geld bekommen, was ihn auch immer ermöglicht hat, viel auch rumzureisen. Und er wollte jetzt diesen Roman durchschreiben. Hat er es geschafft?
Ich glaube schon. Also ich habe für für heute eben 3 seiner Romane gewählt, die ich besonders gerne mag und die ich immer wieder lese, obwohl das keine Maigret-Romane sind.
Und welche sind das?
Das ist der kleine Mann aus Arhangelsk.
Ja, hast du mir empfohlen.
Genau. Der hat den Roman 1956 veröffentlicht. Dann Der Witwe, 59 veröffentlicht, ne? Das ist auch so ein Roman. Und der dritte Roman, den ich sehr gerne mag, ist Der Uhrmacher von Everton, 1954 veröffentlicht. Das sind eigentlich diese 50er Jahre, wo er nach seinem, wo er versucht, sich als ein ernsthafter Schriftsteller zu profilieren und dann beim Gallimard. Und das ist etwas, was wir, ich glaube persönlich, dass Simenon nie seine richtigen Größe bewusst gewesen war. Er hat sich selbst immer als eigentlich jemand gesehen, der mit Unterhaltungsromanen sehr viel Geld verdient. Das hat ihm gefreut. Der hatte auch seine Familie und sein ausuferndes Leben geführt und. Aber auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass immer im Stillen er eigentlich nach der richtigen Aufgabe oder dieser, ne, einen richtigen Roman, das, was André Gide ihm auch nahegelegt hat. Ja, das war sein Wunsch. Danach hat er wirklich sich gesehnt, als richtiger Schriftsteller anerkannt zu werden. Der kleine Mann aus Archangelsk ist ein untypischer Roman für ihn, ne? Und das ist ein psychologisches Drama eigentlich, kein Kriminalroman. Und die Handlung spielt in einer französischen Kleinstadt und dreht sich um Josef Timar, ein russischstämmiger eigentlich Buchhändler, ne? Der wegen seiner ruhigen und zurückhaltenden Art von der Stadtbewohner belächelt wird und ausmutiert wird. Ne? Und er lebt mit seiner deutlich jüngeren, lebenslustigen Frau Gina, die ihn eines Tages verlässt und spurlos verschwindet. Und da beginnt eben jetzt Drama eigentlich, weil als Gina verschwindet, beginnen die Nachbarn und die Dorfgemeinschaft Verdächtigungen gegen Josef zu hegen. Und obwohl er versucht, dann die Situation ruhig zu erklären, verdichten sich die Stimmen gegen ihn und immer mehr. Und das ist am Ende eigentlich, also ist eine bittere, fast Tragikomödie eigentlich. Und in diesem Roman erzeichnet intensives Psychogramm der gesellschaftlichen Ausgrenzungen und thematisiert die Bedrohung durch kollektives Misstrauen. Ne? Aber auch diese Einsamkeit, ja, und Migrantentum, ne? Ausgewandten oder russischstämmigen Buchhändler, ne? Der mit viel jüngeren Frau verheiratet ist. Also es ist ein sehr, sehr stiller Ort, in den man hineinkommt, wenn man diesen Roman liest und wo man fast jede Bewegung eigentlich so schmerzhaft spürt.
Und was wir oft haben bei ihm ist, du hast ein Leben, was sich jemand mühsam aufgebaut hat, ja, und dann durch so ein plötzliches Ereignis extrem gestört wird. Also wie jetzt bei ihm zum Beispiel. Genau. Ja, die Frau, Gina, hatte sich doch jetzt so schön auf. Er hat das Gefühl, er ist irgendwie angekommen. Und dann bricht das alles wie so ein Kartenhaus zusammen. Genau.
Diese Fragilität oder diese, wie alles fragil ist. Ne? Und wie alles eigentlich wie so Löwenzahn in der Wind ist. Ne? So auf einmal alles verschwinden kann. Und genau dasselbe ist in Witwer. Ist auch ein psychologischer Roman. Also die Geschichte dreht sich um Bernard Jeanté. Ne? Mhm. Jeanté. Ein Mann mittleren Alters, dessen Frau Nora plötzlich stirbt. Mhm. Ne? Und das ist so ein guter, das ist so ein fantastischer Text eigentlich, obwohl die je nicht besonders glücklich war. Mhm.
Welche stürzt, ist das schon?
Genau. Stürzt ihn, ja, der Tod seiner Frau in eine tiefe Isolation und Verzweiflung. Hm. Das ist jetzt Erinnerst du dich an Tschechow?
Und ja, an die eine
genau,
Geschichte.
Genau, genau. Und Bernard muss sich mit seiner Einsamkeit und den Leerräumen in seinem Leben auseinandersetzen. Mhm. Und das ist das. Ne? Und das ist so eine harte Reise, die Bernard durch sein Leben eigentlich unternimmt. Und ständig diese leeren Räume entdeckt und auch die Tatsache, also er muss feststellen, dass er seine Frau überhaupt nicht gekannt hat und dass sie ihn nicht gekannt hat und dass sie jahrelang nebeneinander und nicht miteinander gelebt haben und verbracht haben. Und auf einmal wird eigentlich die Leere und die Einsamkeit und die plötzlich entdeckte Sinnlosigkeit des Lebens.
Oder dass man irgendwie was gelebt hat, was gar nicht so wahr war.
Genau.
Und wie einsam man auch ist.
Ja. Da denkt man, ist das der Simenon, der bei allen Bordells auftauchte, der gerne mit 5 und 6 und was weiß ich wie vielen Frauen lebt. Also auf einmal wird auch die versteckte, das versteckte Gesicht von Simenon war oder sichtbar.
Und seine Ängste vor allem.
Und seine Ängste, genau.
Ich habe mich gefragt, das zeigt ja auch ein sehr pessimistisches Weltbild. Also gefühlt kann man ja sich sehr doll anstrengen. Das haben wir ganz viele, habe ich ja schon gesagt. Also Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise was aufgebaut haben, ist ja auch wie bei der Uhrmacher von Everton. Ein Mann, der gemächlich lebt mit seinem Sohn und dann stellt sich aber raus, dass sein Sohn ein Schwerverbrecher auf einmal wird. Ist das nicht auch so ein sehr deterministisches Weltbild? Also, dass der Mensch sehr determiniert ist, das ist alles, dass man sich eigentlich gar nicht raus kann. Also sozialkritisch auch.
Sehr sozialkritisch, aber was einem auch sehr sogar. Ne? Also Simenon war alles anders als irgendwie links und Kommunist oder sowas. Ne? Schon gar nicht. Das, was, klar, natürlich, ein Mensch ist eigentlich ein Papierschiff, im Fluss. Ne? So ungefähr sehen seine Figuren aus. Aber es gibt eine Sache, die ein Mensch kann, und das ist, ein Mensch kann fühlen, ein Mensch kann lieben. Und alle seine Figuren, selbst wenn sie von Enttäuschung und Bitterkeit und Hass getrieben werden, haben eine wahnsinnige menschliche Wärme, ne? Und Überzeugung. Das heißt, seine Figuren sind überzeugend. Wir sehen sie, wir glauben denen.
Und deswegen ist es auch so schwer, ihn aus der Hand zu nehmen.
Ja.
Also wir hatten ja schon gesagt, bei Maigret, es passiert zum Teil nicht viel und es ist in diesen Romanen auch so. Ja, ob es auch der kleine Mann von Archangels, was du gerade beschrieben hast, der Uhrmacher von Everton, der große Bob, hatte ich auch noch mit Vergnügen gelesen, Schlusslichter, auch eine ganz spannende Geschichte, die nur auf Autobahnen stattfindet. Ja. Und genau das, und diese Handlungslosigkeit, und das hat auch Kurt Tucholsky, kann ich mal ganz kurz sagen, was Kurt Tucholsky gesagt hat? Dieser Mann hat die große und so seltene Gabe des epischen Erzählens, ohne etwas zu erzählen. Seine Geschichten haben meist gar keinen Inhalt. Und du kannst das Buch nicht aus der Hand legen. Es reißt dich, du willst wissen, wie das weitergeht, aber es geht gar nicht weiter. Es ist ganz leer. Aber mit welchen Farben ist dieser Topf bemalt?
Genau, und das ist das. Diese stille Sprachlosigkeit, die seine Romane erfüllt, ne? Und die faszinierend ist, die so solche Effekte erzielt, ne? Tragik und Trauer und Freude und auch komische Momente zum Teil. Und ich finde, du hast auch, in einem Augenblick hast du erzählt, beziehungsweise erwähnt, dass schon von Anfang an, als Maigret kreiert wurde, eben man die visuelle Potenzial diese Figur erkannt hat. Ne?
Stimmt.
Und das ist wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Serien auf dieser Welt gibt es mit Inspektor Maigret und wie viele bekannte Schauspieler es versucht haben, diese Figur wirklich zu beleben oder ins Leben zu rufen. Und der bekanntesten französischen Schauspieler, also Gérard Depardieu, hat versucht, auch Maigret darzustellen, weil er dies dazu hat, natürlich, also diese große Körper. Und aber ich glaube, dass wie heißt der? Der hatte auch Jean Valjean gespielt. Jean Gabin, ein ganz großer französischer Schauspieler, hat, ich glaube, Inspektor Maigret für die Ewigkeit dargestellt.
Genau. Jean Richard auch? Weiß nicht, ob du,
ja, es gab in, auch.
Es gab so viele, ja.
Es gab auch deutsche Versionen von Maigret. Und die letzte Version ist sogar von dem, ich glaube, der heißt Robert Atkins.
Ja.
Mr. Bean. Und obwohl die Kritiker nicht besonders gut waren, ich muss sagen, also er ist ein dürrer Mann eigentlich, aber niemand hat diese Stille, diese Sprachlosigkeit von Maigret so gut rübergebracht wie Atkins. Also das hat er fantastisch gemacht. Und ich gucke gerne auch mehrmals seine Darstellungen von Maigret.
Wollen wir noch ein bisschen in die Biografie? Wir haben jetzt ihn so ein bisschen außen vor gelassen. Was ist denn noch so passiert? Er hat, wie gesagt, jetzt mit den Romans d'Or angefangen, die auch relativ erfolgreich waren. Natürlich war auch das Publikum ein bisschen traurig, dass neue Maigrets mehr erscheinen sollten. Und er hat inzwischen, das war in den 30er Jahren, er ist viel rumgereist. Ja, er hat Paris aufgegeben als Wohnort, war in La Rochelle, hat eine Weltreise gemacht. Und er hat auch sein erstes Kind wurde geboren, und zwar am 19.04.1939, also am Ende der 30er Jahre, Marc, genau, in Brüssel. Marc wurde später übrigens auch Regisseur und verfilmte auch einige der Romane des Vaters. Und zwischen 1934 und 1939 schrieb er ungefähr 30 richtige Romane, also Romans d'Or. Und schließlich gab es dann den deutschen Angriff auf die Niederlande am 10.05.1940. Und dort dann meldete sich Simenon gleich bei der belgischen Botschaft in Paris und wollte damals, La Rochelle sollte als Empfangszone für Flüchtlinge aus Belgien eingerichtet werden, und Simenon wurde aufgrund der guten Beziehung dafür dann, sollte die Verantwortung übernehmen, und schließlich kam es aber zum Waffenstillstand, und dann trug er vor allem die Verantwortung dafür, dass die Flüchtlinge wieder nach Belgien zurückkehrten. Und er hat dann, die Kriegsjahre waren für ihn eine relativ ruhige Zeit. Also er hat sich zurückgezogen aufs Land mit seinem Sohn Marc an der Seite und natürlich auch Tigi. Und er hat die Zeit genutzt, um vor allem auch viel zu schreiben. Und 1940 im Herbst gab es dann ein einschneidendes Erlebnis. Er hat eine Diagnose bekommen, eine sehr schlechte Diagnose. Und zwar wurde ihm gesagt, dass sein Herz erweitert und abgenutzt sei und er habe nur noch 2 Jahre zu leben. Er solle auf alles verzichten, was schlecht ist, natürlich auf Alkohol, auf Sex, auf körperliche Arbeit, auf fettiges Essen. Und Simenon hatte tatsächlich auch Angst, Todesangst natürlich, und begann dann seine Memoiren zu schreiben, vor allem für sein Kind, die er auch 1945 unter dem Namen Je me souviens, also ich erinnere mich, veröffentlichte. Inzwischen hatte sich aber schon gezeigt, dass das eine Fehldiagnose war, also er hatte dieser ganze Schock relativ umsonst, und was ihn natürlich erleichtert hat und dazu gebracht hat, seine alten schlechten Lebensgewohnheiten wieder aufzunehmen. Aber er hat von diesem Biografie-Schreiben oder das Aufschreiben seiner Geschichte, hat er gesagt, oh, jetzt ist er bereit, jetzt hat er alles niedergeschrieben, alles einmal losgelassen, jetzt ist er auch wirklich bereit für einen echten, richtiges, große Literatur, wie sein Freund André Gide es auch gerne immer hätte. Und er schrieb in den Kriegsjahren 22 Romane und 21 Kurzgeschichte und ab 1942 hat doch wieder angefangen, Maigret-Romane zu schreiben. Da weiß man nicht richtig, warum. Es kann tatsächlich auch sein, aus finanziellen Gründen, dass er gesagt hat, oh, es waren halt Kriegsjahre, man wusste nicht, was passiert, dass er gesagt hat, oh, die liefen so gut, das ist eine gewisse finanzielle Sicherheit. Denn seine Romans d'Or wurden ja gelesen, aber er hatte den Verdacht, dass sie auch vor allem gelesen wurde, weil das ehemalige Maigret-Fans war. Und da war die Frage, wie lange hält dieser Enthusiasmus noch für diese Romane? Und es war für ihn eine sichere Einnahmequelle. Also er wollte damit auf Nummer sicher gehen. Und man sagt, dass es für ihn auch so ein bisschen Erholung war von diesen Romans d'Or schreiben. Weil Simenon hatte ja auch eine ganz besondere Art zu schreiben. Wir haben ja schon gesagt, ein Vielschreiber. Und er schrieb ja seine Romane in wenigen Tagen bis Wochen. Also er hatte da so eine ganz besondere Art, vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, wie er das begonnen hat, so einen Roman zu schreiben. Also er war ein Vielschreiber. Es gibt auch diese kleine Anekdote, dass ihn Hitchcock mal angerufen hat, weil er über ein Filmprojekt sprechen wollte. Und er war aber gerade am Schreiben. Und dann hat Hitchcock wohl gesagt, okay, ich bleibe am Telefon, weil so lange dauert das ja nicht mehr. Und es war so, dass Simenon erst sich einen Plan gemacht hat. Im Kalender hat er dann Skizzen gemacht, hatte dann so gelbe Umschläge anscheinend, auf denen er sich dann die Personen überlegt hat. Die Namen hat er aus Telefonbüchern sich rausgesucht und hat dann so auf diesen Umschlägen Daten festgestellt, also Lebensdaten, die Beziehungen der Personen untereinander skizziert. Dann fing er an, mit Enzyklopädien und Fachbüchern zu arbeiten. Also er hat schon sehr viel recherchiert. Und deswegen zum Beispiel bei Der kleine Mann von Archangels, da gibt es ja auch so einen kleinen Ausflug in Briefmarkenhandel, erinnerst du dich? Sehr detailliert geschrieben, aber auch sehr interessant. Also sowas hat er dann auch einflechten lassen, also diese Rechercheergebnisse. Natürlich war das ganz klar alles, was er da notiert hat auf diesen Umschlägen. Da war nur ein Bruchteil davon erschienen überhaupt. Ja, also das war gar nicht alles unterzubringen. Und dann hatte er ganz feste Zeiten. Er hat sich dann jeden Tag von 6:30 bis 9:00 hingesetzt, hatte 40 angespitzte Bleistifte vor sich liegen und hat dann versucht, in 14 Tagen diesen Roman runterzuschreiben. Und das war auch eine Zeit, da gab es auch nichts anderes für ihn, wirklich nur dieses Schreiben. Es war ein sehr anstrengender Prozess auch. Er hat auch wirklich körperlich darunter gelitten und er meint, er war wie in Trance. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, kurz dieses Beispiel mit den Schlusslichtern. Ein Roman von ihm, der vor allem auf Autobahnen spielt. Und dazu zum Beispiel hat er geschrieben, um auch mal diese Anstrengung zu skizzieren oder darzustellen, die er dann erlebt hat. Das ist wahrscheinlich der Roman, der mich die meiste Mühe gekostet hat. Mit anderen Worten, die größte nervliche Anspannung. Es ging in der Tat darum, 10 Tage im Rhythmus der offenen Straße zu leben, ohne einen Augenblick davon abzulassen. Am Ende war ich so erschöpft, als wäre ich wirklich 10 Tage lang über diese Straße gefahren, durch den dichten Verkehr am Tag der Arbeit. Also er hat diesen Roadtrip körperlich miterlebt und es ging ihm zum Teil auch wirklich psychisch, aber auch physisch sehr schlecht. Also er hatte dann Bluthochdruck, er hat extrem, extrem geschwitzt und das war für ihn eine wirklich große Anstrengung. Und das ist so ein bisschen auch die Kritik bei ihm. Er hat nicht mehr die Möglichkeit gesehen, sich nochmal hinzusetzen und das Ganze zu redigieren. Also einmal durchzugehen und bestimmte, natürlich macht man Fehler, ganz normal, stilistische Fehler, grammatikalische Fehler nochmal zu bearbeiten. Weil er hat gesagt, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, weil ich in so einer Trance war, um das geschrieben hat. Ich kann auch jetzt nicht mehr das reparieren. Also er hat sich auch fast ein bisschen geweigert, das war auch für die Verlagslektoren nicht so ganz einfach, da nochmal große Korrekturen in diesen Werken zu machen. Weil er auch gesagt hat, das verliert dann auch die Authentizität seiner Werke. Das sind künstliche Eingriffe, die er nicht haben will. Und dies letztendlich wurde ihm aber dann auch zu Lasten gelegt, dass seine Werke nicht gut nochmal bearbeitet wurden. Und merkt man auch manchmal so die Erzählperspektiven, die sich plötzlich ändern, um Dinge vielleicht logischer zu erscheinen, gibt es dann so einen allgemein allwissenden Erzähler auf einmal, der vorher noch gar nicht da war. Also man merkt diese kleinen, genannt wurde es Schwächen. Und das vielleicht, wir hatten ja anfangs auch gesagt, diesen Cas Simenon, also der Fall Simenon, warum ihm auch der ganz große Erfolg in Form vielleicht sogar eines Nobelpreises für Literatur, was er sich ja gewünscht hätte, dass das nicht passiert ist. Und er war ja auch in diesen ganzen literarischen Kreisen, er war ja bei Gallimard, aber er war da nicht wirklich anerkannt und hatte auch auf der anderen Seite, war ihm das auch ein bisschen zuwider. Er hatte auch keine Lust, in diesen literarischen Kreisen drin zu sein.
Naja, weil alles so unzufriedenstellend war. Na, das ist das. Also da waren, ich glaube, dass von beiden Seiten, sowohl von Seiten der Verleger oder als auch Seiten Simenon, eine ganz große Verunsicherung herrschte. Ne? Simenon wusste nicht ganz genau, was für eine Größe er hat. Ne? Er hat auch nicht daran geglaubt. Er hat auch immer gedacht, also das, was er schreibt, ist eigentlich eine leichte Lektüre, ne? Unterhaltsam und gut zu verkaufen, aber eigentlich nicht so richtig wertvoll. Wo er sich auch wahnsinnig getäuscht hat, weil gerade diese Blicke, dieser Prozess, also das, was du jetzt beschrieben hast, wie er diese Schlusslichter, eben wie er das alles erlebt und was für Perspektive er einnimmt und wie er das recherchiert für alle diese Texte, genau darum geht es. Und von der anderen Seite, seitens eben dieser Verlage oder Verleger, gab es eine große Verunsicherung, was für ein Roman ist das eigentlich? Weil da standen wir gerade, oder stand die Welt gerade an der Schwelle zu dieser unterhaltsamen Literatur, ne? Die heute so selbstverständlich ist, wo wir auch ganz große Werke verzeichnen und haben. Und da würde ich jetzt auch zum Schluss auch die Frage stellen, die wir uns jedes Mal eigentlich stellen, wenn wir einen Autor oder einen Text darstellen. Und das ist, was ist aktuell, was ist so für heute wichtig? Oder wie sehen wir heute Simenon? Wie lesen wir heute Simenon? Was meinst du?
Also ich kann nur sagen, aus den sehr intensiven Zeit, die ich mit seinem Werk in den letzten Wochen verbracht hatte, hat es nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Einfach deswegen, die Romane sind letztendlich zeitlos, weil der Mensch ist immer noch der Mensch. Mhm. Also das, was er beschreibt, diese Psychogramme von Menschen, die der darstellt, das sind ja Psychogramme, die immer wirken, aber die immer, immer gültig sind. Und das ist der Grund, warum ich auch jedem nur empfehlen kann, geht mal in den nächsten Buchhandel, Antiquariat. Ich habe ja für mein Antiquariat meines Vertrauens bin ich ja hin, und es gab ja der Diogenes Verlag, hat ja die Simenon-Bücher verlegt, 70er bis in den 90ern, glaube ich, hinein. Ganz wundervolle Aufgabe, und der hat mir dann auch gleich 15 Bücher in die Hand gedrückt. Ja. Und ich habe sie mit großer Freude gelesen. Ich empfehle aber zwischendurch wirklich mal Pausen zu machen, weil das, was wir vorhin beschrieben haben, ist doch auch wirklich auch weil es da wirklich um Menschen geht, die vor dem Abgrund ihres Lebens stehen. Also es zieht einen auch ein bisschen runter.
Ja, ja. Aber es gibt noch eine Sache, die mir vielleicht wichtig wäre zu erwähnen. Also wir haben durch die Geschichte der Literatur eigentlich eine feste Konstellation, und das ist die Komödie ist unter den kleinen Menschen und die Tragödie ist eigentlich nur unter die edlen Menschen. Das heißt, blaues Blut kann Tragödie spüren und ganz einfaches rotes Blut kann das nicht. Ne? Das sind eigentlich ganz alte und über die Jahrhunderte überlieferte Vorurteile. Und bei Simenon ist ganz klar, ganz kleine Menschen, unsichtbare Menschen, können sehr große, edle Tragödie spüren. Mhm. Und ihre Schmerzen sind so fein und so kostbar und so precious, so besonders, dass man sie auch eben voll auskosten muss und auch für sich selbst behalten muss als eine ganz wichtige Erfahrung. Eine ganz wichtige, tiefe Erfahrung.
Und Simenon hat es ja auch geschafft mit wenigen Worten. Er ist ja auch dafür bekannt, genau, dass das ein ganz, ganz
kleiner
Wortschatz ist. Ja, auch, ja?
Diese also, diese Wortlosigkeit oder diese karge Wortschatz, genau, ne, kurze Sätze, das ist das, was man eben mitnimmt. Und
man sagt ja auch, seine Maigret-Roman hatten zwischen 895 und 2300 Wörter. Also das ist wirklich nicht sehr viel. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass er auch nicht ein großer Freund der Korrekturen war. Also zum Beispiel so ein Flaubert. Flaubert hat zum Beispiel gesagt, je refuse de hater ma phrase. Also ich lehne es ab, dass man mich irgendwie durch meinen Satz hetzt. Der hat wirklich versucht, immer das perfekte Wort zu finden, das mot juste, das richtige Wort. Das hat Simenon nicht versucht. Ja, das hat er gar nicht. Das war gar nicht seine Art. Ihm war es eher wichtig, dass er Wörter wählt, die Gewicht haben, die eine Materie haben, was anfassbar ist, was verständlich ist. Und das zieht sich so durch. Aber weißt du was, wir sind jetzt noch, wir haben jetzt schon so viel über ihn gesprochen, lass uns noch zum Ende, weil wir haben jetzt schon ziemlich lange wieder gesprochen. Es ist unglaublich, wie schnell auch die Zeit vergeht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das vorstellen kann. Man redet hier, man hat noch so viel zu sagen gefühlt, aber man denkt dann, okay, dieses Ding geht jetzt hier auch schon anderthalb Stunden und man soll uns doch auch noch hören und nicht denken, oh Gott, wenn man so ein Podcast sieht von 2 Stunden, dann denkt man, da kriegt man ja erstmal einen Schreck. Ich würde noch ganz, was vielleicht wichtig wäre, es gibt ja noch eine Frau, die bei ihm eine ganz große Rolle gespielt hat. Ja, also wir haben jetzt schon gesagt, er hat Maigret, er hat die Romans d'Or, er hat sich in Zeit des Zweiten Weltkriegs, als in Europa der Zweite Weltkrieg war, hat er sich etwas zurückgezogen aufs Land, hat da mit seinem Sohn Marc gelebt und Tigi und natürlich Boule war immer dabei. Und Georges Simenon hatte dann beschlossen, nach dem Ende des Weltkrieges, du hattest vorhin schon erwähnt, nach Amerika zu gehen. Vorher hat er auch noch den Verlag gewechselt. Er ist zu Presse de la Cité. Das war ein ganz neuer Verlag, der vor allem für sein Taschenbuchformat auch berühmt war. Und er ist dann mit Tigi nach New York erst gegangen und er hat dort jemanden kennengelernt. Und zwar dann in Kanada war das Denise Ime, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Denise mit Y gefiel aber Georges nicht, deswegen hat er aus dem Y-I gemacht. Auch schon seine eigene Art und Weise, seinen Frauen immer den Namen geben und die Namen zu ändern. Und das war eine sehr, sehr leidenschaftliche und zum Teil auch gewalttätige Beziehung, muss man sagen, die vor allem von vielen Eifersuchtsszenen, vor allem von Georges Simenon geprägt waren. Zum Beispiel, als er erfuhr, dass Denise vorher einen Mann hatte, der auch Georges hieß. Damit kam er überhaupt nicht klar und verlangte, dass Denise ihn nur noch Joe nennen sollte, weil das sein Name sozusagen schon mal genutzt wurde für einen anderen Liebhaber, dass fiel ihm sehr schwer, um einen Eindruck vielleicht auch zu bekommen von dieser Beziehung, empfehle ich zu lesen Trois Chambres à Manhattan, also 3 Zimmer in Manhattan. Das hat er nämlich geschrieben, ein Roman d'Or über diese Begegnung, die er mit Denise hatte. Mhm. Und in der Zeit starb auch leider André Gide, hat ihm noch geschrieben, Lima Simenon, ich mag sie sehr und ich umarme sie. Das war der letzte Brief, den er erhalten hat. Und inzwischen hatte sich Georges Simenon gut eingerichtet in Amerika. Er hatte dann eine Farm im Connecticut und hat unglaublich viel geschrieben auch in der Zeit. Hat auch einige Ehrungen erhalten, war dann zum Beispiel aufgenommen in die American Academy of Arts and Letters gewählt worden oder Präsident der Mystery Writers of America. Also er hat da auch entsprechend Erfolg gehabt und es wurde auch anerkannt. Inzwischen ist sein 2. Sohn geboren von Denise. Seine Tochter Marie-Georges wurde auch geboren und er hat da so sein Familienleben gehabt. Aber irgendwann zog es ihn dann doch wieder zurück nach Europa, und zwar 1955. Das lag einmal daran, da war die McCarthy-Ära in Amerika, das hat ihm nicht so gefallen. Also diese extreme Kommunistenverfolgung, die es damals herrschte. Und Denise hatte immer mehr psychische Probleme. Und da hatte man beschlossen, dann nach Europa zurückzugehen. Zunächst hatte er ein ganz glamouröses Leben an der Côte d'Azur und er hat immer weitergeschrieben natürlich. Und Denise ging es aber immer schlechter. Sie kam dann auch in eine psychiatrische Klinik und die beiden haben sich dann auch immer mehr auseinandergelebt. Vorher war noch der 3. Sohn Pierre geboren. Also er hatte 3 Söhne und eine Tochter. Er hatte sich dann ein großes Haus am Genfer See gekauft, riesig groß mit 22 Zimmern, extrem viel Luxus, und hat dann aber beschlossen, 1972 mit dem Schreiben aufzuhören. Also er wollte noch so ein großes Werk machen, das wollte er Oscar oder Victor nennen. Er hat ein bisschen angefangen zu schreiben, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat er von einem Tag auf den anderen beschlossen, okay, ich schreibe jetzt nicht mehr, ich gebe das auf, und hat sich in seinem Pass sans profession, also Beruf arbeitslos, eintragen lassen. Kurz vorher hatte er auch noch seine Tagebücher veröffentlicht, wo er auch sehr, also er hat immer schon sehr offensiv auch es mit seinem Privatleben also sehr nach außen auch getragen. Und der Guardian bezeichnete die Tagebücher als männliche Menopause, auch sehr interessant, also schon sehr abwertend. Und Georges Simenon hatte ja auch in den 70ern ein Interview mit Fellini, hat er auch behauptet, mit wie viel, 10.000 Frauen geschlafen zu haben. Also auch, ja, ein bisschen... mit Fellini. Also ein bisschen auch irre. Also er hatte viele Frauen. Ich glaube, da kann man auch... Das ist auch belegt, das zieht sich durch seine Biografie.
Hat aber nichts mit seinem Werk zu tun.
Nee, das muss man sagen, in seinen Werken. Also jetzt, ich habe jetzt nicht die
Artikel. Da erscheint er überhaupt nicht als großer irgendwie Macher oder so, wie er sich auch gerne in privaten Leben gezeigt hat.
Ich habe jetzt nicht seine erotischen Geschichten aus der Zeitschrift Fru Fru gelesen, das stimmt. Ja. Das ist dahingehend.
Das, was wir heute eben auswerten als Werk von Simenon, da sind kaum Spuren von sowas. Gegenteil, also es gibt wahnsinnig viel so authentische, tragische Liebe, also genau. Verlassenheit, Verlassensein, Eifersucht, auch so Verbitterung,
Das Sexualität spielt implizit so ein bisschen eine Rolle. Gerade du hast ja der kleine Mann von Archangelsk gesagt. Und da diese Frau Gina, die er hat, ist ja fast nymphomanisch unterwegs gewesen. Zumindest wird ihr das vorgeworfen. Ich fand übrigens in dem Roman ganz toll, es war ein tolles Beispiel für diese kleinen Momente, die Georges Simenon so wunderbar festgehalten hat. Und zwar beschreibt er ganz intensiv, ich weiß nicht, das fand ich so einen schönen Moment, wie sich ein Mann in dieser Bar immer diesen Tropfen wegwischt. Weil er hat Bier getrunken und dann rinnt dann immer der Tropfen an dem Mundwinkel entlang. Und das war so, das war eine der ersten Sachen, die ich von ihm gelesen habe, von Romain Dürr. Das hattest du mir ja empfohlen. Und dann dachte ich so, das ist es. Das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist dieser Simenon, der diese Atmosphäre und diese Menschen
wunderbar beschreiben kann. Seine Beobachtungsgabe ist unglaublich. Genau. Ne? Und dann mit ganz einfachen, also er überträgt das Bild 1:1. Ja. Und das ist, dass er keine Schnorkeln, keine irgendwie Dekoration oder sowas, sondern so wie er das sieht, so überträgt er. Und ich glaube, dass die Konstellation dessen, was er sieht, oder sagen wir Reihenfolge oder wie er die Sachen priorisiert, was er zuerst bemerkt, dass das eigentlich Größe seines Werkes ausmacht.
Ja. Ja.
Also das ist diese Zusammensetzung eigentlich.
Also ein großartiger Schriftsteller. Schade, dass er das nie selbst wirklich gesehen hat. Weil er nicht die Erkennung bekommen hat, die er gerne gehabt hätte. Obwohl Anerkennung hätte ja genug sein können. Seine Bücher wurden damals ja schon viel verkauft, viel gelesen, übersetzt. Es sollte verfilmt werden.
Aber vielleicht weißt du nicht, dass das auch Teil seiner Größe ist. Diese unaufgeregte,
Es hat ihm nicht gereicht. Also das finde ich immer interessant an Menschen, die wirklich viel, viel Erfolg haben. Aber als ob es immer noch was ist,
der war
dass
unsicher.
Es nicht genug
er
ist.
Er hat gedacht, dass das nicht, Gogol ist genauso. Ne? Also wir haben ganz viele, die ihr eigenes Werk als ungenügend und außerdem wir kennen auch dieses Phänomen, also ich habe Schwierigkeiten, meine eigene Stimme zu hören oder man liest nicht gerne seine eigenen Zeilen. Ne? Also sowas, vielleicht ist das etwas, was in uns Menschen sowieso da ist, aber er war so gerne in Mittelpunkt überall, außer wenn es darum ging, seinen eigenen Wert zu erkennen. Das entweder konnte er nicht oder wollte er nicht oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist seine Bescheidenheit und seine Stille, selbst wenn es um sein eigenes Werk handelt, ist Teil seiner Größe und seiner Besonderheit.
Und dieser großartige Schriftsteller ist am 4.9., in der Nacht vom 3.9. auf 4.9.1989 gestorben. Seine Asche wurde in seinen Garten, wie übrigens auch die seiner Tochter, die leider auch Selbstmord begangen hat, schon 78, auch gestorben ist. Genau. Jelena, wir kommen zum Ende. Ich muss dir aber eins noch unbedingt sagen. Ich finde, du hast eine ganz, ganz tolle Stimme. Ja. Und ich bin sehr froh, dass mich diese Stimme auch durch diesen Podcast wieder begleitet hat.
Genau, so wie deine Stimme, meine Stimme.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ja, und bis zum nächsten Mal, bis wir ermitteln. Und bis dahin, wenn ihr nicht genug kriegen könnt, wir sind natürlich auch auf Insta vertreten, und zwar unter lit.ermittlerin. Und da findet ihr auch immer Bilder zu unserem Podcast, zu unserer aktuellen Folge, ein paar noch zusätzliche Informationen. Schaut einfach mal rein. Wir freuen uns. Und ansonsten freuen wir euch, durch das nächste Mal wieder mit einer neuen Ermittlung zu erfreuen. Tschüss.
Tschüss.